Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Es bleibt in der Snooker-Saison 25-26 dabei. Neuntes Turnier, neunter verschiedener Sieger. Und nach der Story letzte Woche um Jack Lisowski bekommen wir auch diese Woche wieder eine tolle Wohlfühlgeschichte mit einem Happy End. Wu Yizhe holt sich in China vor Heimpublikum seinen ersten Weltranglistentitel. Und wie er sich den geholt hat, in nämlich unfassbar beeindruckender Manier, darüber werden wir sprechen hier bei Total Clearance. Und das tun wir heute zum Samstagnachmittags-Wohlfühlbrunch mit Kati Hartinger. Hallöchen, Kati.
Hallo Christian, willkommen zum Samstagnachmittagsbrunch am Sonntag. Uns geht's ein bisschen wie Wu Yizhe, wir wissen nicht so richtig, wohin mit uns, ne? Nachdem er jetzt wirklich dieses Turnier gewonnen hat. Unfassbar. Ich freue mich so sehr für den Wu Yizhe. Er wirkte am verunsichertsten, als es an die Siegerehrung ging. Davor hatte der das Match komplett im Griff, aber dann kam die Siegerehrung und da musste man doch, Jason Ferguson hat ihm noch so liebevoll gezeigt, wie man die Trophäe dann doch vielleicht jetzt mal dem Publikum so hinhalten könnte. Und das hat er dann auch natürlich gemacht, der Wu Yizhe. Ach, es war so schön. Ich freue mich so sehr, dass er diesen Titel geholt hat. Wir haben gesagt, wir haben ihn angefeuert so ein bisschen die Woche über. Mensch, Junge, pack dir diese Woche. Ja, nicht einfach nur so abwarte, so, sondern greif zu. Und das hat er gemacht. Er hatte es wirklich nicht leicht von der Auslosung her. Und hat sich durchgesetzt, hat dieses Finale gewonnen vor Publikum. Da müssen wir auch ein Ausrufezeichen hintermachen, denn es war ja zeitweise doch wirklich nicht besonders gut besucht, ne? Die International Championship, aber dann zum Finale waren sie alle da und haben den Wu Yizhe entsprechend angefeuert. Und wie verdient hat er das bitte?
Ja, und ich hätte gern einen Wunsch fürs nächste Turnier, wobei das nächste Weltranglistenturnier ist die UK Championship, wäre vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber warum nicht, man darf ja träumen. Also schon mal Hinweis an Lula, Joe O'Connor gewinnt die UK Championship.
David Grace.
Okay, agree to disagree. dann müssen wir noch gucken. Also wenn das jetzt ein Ding wird, dann müssen wir da schauen, dass wir da alle unterkriegen. Auf jeden Fall hat es jetzt zweimal in Folge funktioniert und zwar wirklich beeindruckend. Und zwar, es war ja nicht nur so, dass sich das angekündigt hat. Ne? Wu Yizhe ist jemand, der kam 2021 auf die Tour, wurde sofort Rookie of the Year nach einer sehr starken ersten Saison und hat sich peu à peu nach oben gespielt. Erstes Halbfinale in der Saison 23-24 gehabt, erstes Finale ja sogar in Haining dann schon erreicht, im gleichen Jahr Viertelfinale European Masters 22 und dann die letzte Saison, in der er sich endgültig in die Top 32 gespielt hat. Zwei Finals erreicht, über die wir auch gleich noch sprechen werden. Und jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen oft auf der falschen Seite in sehr knappen Matches gestanden am Ende. Und jetzt hat er sich zurückgekämpft und das in unglaublich beeindruckender Manier. Also wenn wir die Woche mal nochmal Revue passieren lassen, was er alles gemacht hat, Liu Haotian geschlagen, Zhang An da geschlagen, dann kam das Match gegen Judd Trump. Für mich so ein bisschen die endgültige Reifeprüfung in dieser Saison, in diesem Turnier. Das 6-0 gegen Barry Hawkins, dann Halbfinale, über das wir auch noch sprechen können, gegen den amtierenden Weltmeister, gegen Zhao Shintong und Finale gegen John Higgins. Also das ist nicht nur unfassbar beeindruckend von den Namen her, die er geschlagen hat, sondern auch von den Distanzen, weil alles Best of 11 mindestens. Also besser kannst du deinen ersten Titel eigentlich nicht holen.
Und dann noch ne, die Eltern, die dabei sein können auf dem Siegerfoto. Da ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Und das ist auch das richtige Stichwort, weil nach dem Spielmanipulationsskandal, an dem ja damals ausschließlich chinesische Spieler beteiligt waren, hat Wu Yizhe, der war so einer, der hat dann mein gebrochenes Herz wieder so ein bisschen geheilt. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, das war so jemand, dass wir, okay, nee, da kommen junge Leute nach und der ist sympathisch und das ist doch schön. Also der hat für mich, der hat da wirklich was ausgelöst in mir damals. Wieder positive Gefühle gegenüber der Snookerentwicklung in China auch. Und jetzt konnte er da endlich ne, sich den Titel holen, sich die Blumenvase holen und den Blumenkranz. Also die Teile sind schon richtig schön, oder? Bei der International Championship. Ach, mal so ein Blumenkranz. Ja, Jason Ferguson müsste man sein, dann kriegt man immer einen. Aber ne, das ist doch toll. Also und dann, wie gesagt, die schöne Vase. Und Wu Yizhe ist jemand, um vielleicht noch ein bisschen Kontext zu geben, es es ist jemand, mit dem konnte ich mich noch nie unterhalten, weil die Sprachbarriere da ist, also ja auf beiden Seiten. Und er ist trotzdem jemand, von dem ich backstage einen sehr, sehr positiven Eindruck immer gewonnen habe. Der sehr bescheiden auftritt, sehr freundlich und sich aber auch freut, wenn man sich ihm so ein bisschen zuwendet. Also er hat ja nach dem Sieg heute, hat er auch beide Daumen hoch zum Publikum gegeben. Und da habe ich mich so ein bisschen privilegiert gefühlt, weil ich habe auch schon mal einen Daumen hoch ausgetauscht mit Wujesa. Und das war so ein schöner Moment, weil wir konnten halt verbal, ging einfach nicht. Aber Daumen hoch ist ja was man universal versteht. Und genau, solche Momente hatte ich schon ein paar mit Wujesa hinter den Kulissen. Also ich bin ja auch wirklich ein bekennender Weezer-Fan und ja, also deswegen, ich freue mich total, Christian. Es ist vielleicht nicht ganz so emotional wie letzte Woche bei Jack Lesowski. Vielleicht auch, weil Weezer halt wirklich gar nicht so wirkt, als hätte man ihn 7 Jahre auf so einer einsamen Insel ausgesetzt und mit Snooker terrorisiert, sondern der wirkt einfach so unbedarft. Ne? Wie lange ist das Halbfinale? Ach, so lange über 2 Sessions. Na, das war ja auch so ein Moment im Turnier, wo er so verblüfft geguckt hat und das war so süß und ich hoffe, jemand hat ein Meme draus gemacht. Der kommt da mit einer großen Unbedarftheit einfach rein und hat sich jetzt diesen Titel geholt und dabei hoffentlich noch viel mehr Herzen gewonnen, aber da bin ich mir eigentlich sicher, schon mit dieser Frisur, aber noch viel, viel mehr mit der Art Snooker zu spielen.
Genau, denn die ist es, die wirklich unheimlich mitreißend ist und ich stimme nicht oft mit John Higgins überein, aber der hat gesagt, das erinnert so ein bisschen an Paul Hunter und genau genommen ist das so, wenn man drüber nachdenkt, tatsächlich auch diese unbedarfte Haltung und dieser gleichzeitig irgendwie, ja, die passen auch von der Frisur her zusammen, finde ich. dieser verwuschelte Stil so ein bisschen, es gibt gar kein besseres Wort dafür und das ist einfach unheimlich toll anzuschauen, attraktive Snooker, offensive Snooker, wahnsinnig geniale, lange Einsteiger, mit denen er seine Gegner und heute vor allem John Higgins zur Weißglut getrieben hat. Das ist schon beeindruckend. Und es fing ja schon im Halbfinale an, ne? Gegen Zhao Shintong, der sich eigentlich mehr oder weniger durch die erste Session gerettet hat. Genauso wie John Higgins übrigens, werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber schon dieses Halbfinale war für mich der Beleg, dass Wujesa jetzt tatsächlich reif ist, weil sich das komplett von den Finals unterschieden hat, die er zuvor gespielt und die er verloren hat. Er hat vorneweg gespielt, hat dominant gespielt und seinem Gegner letztlich keine Chance gelassen. Und das musst du gegen den amtierenden Weltmeister erstmal bringen.
Ja, ganz genau. Und dann noch in so einem ultralangen Match auch. Ne? Der Weltmeister hat ja gerade erst vor ein paar Monaten bewiesen, dass er mit sehr langen Distanzen auch sehr gut umgehen kann. Und bei Wujesa hatte das eben noch nicht so wahnsinnig gut geklappt. Ja, und jetzt aber, ne, also das war ein tolles Halbfinale gegen Zhao Shintong. Ich wünschte, ich hätte mehr davon sehen können, bin ich ehrlich. Ich hätte es mir sehr gewünscht, dass das vertauscht gewesen wäre mit John Higgins gegen Stephen Maguire, weil es war schon ein absolutes Highlight. Ein absolutes Schmankerl. Viel zu wenig Zuschauer. Oder stimmst du mir dazu? Also da hätten ja 3-mal so viele Leute hätten da hingemusst eigentlich. Das war schon ein Skandal, finde ich. Wieso denn? Ne? Das ist auch immer so ein Paradoxon im chinesischen Snooker, wo ich auch irgendwie den Markt noch nicht so ganz verstanden habe. Dass man jetzt in Saudi-Arabien, na, da gibt es jetzt noch nicht den etablierten Spieler, da verstehe ich das irgendwo noch so ein bisschen, dass da natürlich der volle Fokus auf die britischen Topstars gelegt wird. Ne? Kann ich nachvollziehen. Aber in China, wo wir jetzt so ein chinesisches Halbfinale, also mittlerweile ja sowieso im Snooker nichts Außergewöhnliches mehr ist, und der ja auch wirklich der amtierende Weltmeister spielt und der Wujesa, der einfach allen Spaß macht, und dann kommt niemand. Und jetzt beim Finale war es aber voll. Aber lag das dann an John Higgins? Aber die Leute haben doch so gejubelt, als Wujesa gewonnen hat. Wieso wollten die im Halbfinale nicht jubeln? Also ich verstehe es nicht so ganz tatsächlich, diesen Markt. Ja. Was da los ist, wer da warum zu einem Match geht oder auch nicht hingeht. Aber in dem Fall fand ich es sehr, sehr schade für beide Beteiligten, weil es ja wirklich ein Kracher von einem Halbfinale war. Beide Halbfinals waren sehr sehenswert. Eines noch kürzer als das andere. Ja, also da habe ich nach wie vor Fragezeichen in den Augen.
Ja, vor allem, weil es auch ein kleiner Rückschritt war nach den. Also ich meine, Shanghai steht immer so ein bisschen noch besonders hervor, aber auch der Xi'an Grand Prix war ja wirklich sehr gut, auch was die Zuschauerzahlen anbelangt. Das war jetzt wieder ein kleiner Rückschritt in Noah hat das auch so schön getweetet, in so alte Zeiten, wie man das von den chinesischen Turnieren eigentlich jahrelang kannte. Tolles rund drumherum, tolles Snooker, aber leere Ränge und genau das wollen wir eigentlich nicht.
Ja, wir wollen das nicht, ne? Aber das sollen ja auch die China Open, habe ich ja auch erst mit Nick diskutiert, da laut Steve Dawson jetzt ein Mega-Event werden. Frage ist, kommen da mega viele Zuschauer? Das wird die Frage sein. Und dass das für uns hier wirklich einen Unterschied macht, wenn wir da zugucken, das steht außer Frage. Für die Spielerinnen und Spieler macht das doch auch einen Unterschied, sonst würden sie es, glaube ich, nicht machen wollen. Diesen Profisport, also ja, es bleibt abzuwarten. Ne? Wir sind jetzt nicht so ganz schlau draus geworden aus dieser International Championship. Am Anfang war es super gut besucht. Ich erinnere mich an 1000 Handys, die Ronnie O'Sullivan gefilmt haben. Und am Schluss war es jetzt sehr gut besucht, aber zwischendurch war es ja wirklich ein Throwback in Zeiten, die wir längst hinter uns gelassen hätten, dachten wir. Aber die Zukunft klopft an und Wu Yize ist Teil dieser Zukunft und der Mann hat was 14 Century Breaks gespielt in diesem Turnier. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand es ein bisschen schwer, über ihn zu tweeten, weil das war, also was hätte man da schreiben können? Wow, krass, mega. Das war einfach jeder Ball wie an so einer Schnur gezogen, mitten in die Tasche ging. War absolut atemberaubend, auf so eine wirklich so eine spritzige Art und Weise. Das war herrlich. Also, Wiese macht wirklich richtig viel Spaß zum Zusehen, weil er so unarrogant ist, ne? So, und dann einfach, nee, der stellt sich dahin und der macht das einfach. Also, ja, und auch gegen John Higgins macht er das. Und das ist wirklich nicht leicht, weil John Higgins hat am Anfang gesagt, ne, vom Match, ja, es ist sein Job, jetzt hier die Party zu versauen. Und wir wissen, dass John Higgins das auch gerne macht und ernst meint. Und er hat es versucht und er hat es in manchen Frames auch geschafft. Und ich finde, er kommt in der Match-Statistik schlechter weg, als er eigentlich war. Der hat jetzt nicht so viel 50er-Breaks gespielt, aber immer wieder an entscheidenden Stellen doch ist er dran geblieben und hat so angedeutet, dass es doch richtig brenzlig werden könnte für Buisa. Und also er hat ihn wirklich beschäftigt, den guten Wu. Das muss man ihm lassen, dem John. Aber es war nicht sein Tag heute im Vergleich zum Halbfinale.
Ja, jetzt warte doch mal. Wir gehen gleich ins Match.
Ja, also wir reden hier seit 20 Minuten,
Übrigens.
Christian. Irgendwann sollten wir ins Match gehen, oder?
Ja, immer langsam so. Und übrigens, ich habe genauso getweetet, wie du das gesagt hast. Also traumhaft, wahnsinnig gut, wundervoll. Mehr habe ich nicht geschrieben zu Weezer. Also war doch dann genauso, wie du gesagt hast. Gut, krass habe ich nicht gesagt, aber ja. So, Wuisa hat sein Halbfinale also gegen Zhao Zhetong 9-6 gewonnen. John Higgins machte kurzen Prozess mit Stephen Maguire. Das schottische Duell war leider mehr eine schottische Einbahnstraße mit Sackgasse an der Stelle für Stephen Maguire. 9-2 Sieg und damit Higgins natürlich so ein Stück weit auch als Favorit in Anführungsstrichen in dieses Finale gegangen. Denn
Bitte?
die Erfahrung, naja. Ranglistenposition, die Erfahrung und vor allem auch die beiden Finals, die Wieser bisher gespielt hat, sprachen für mich dann doch eher so ein Stück weit für John Higgins. Und Wieser hat dem sehr schnell einen Riegel vorgeschoben, weil er das Match mit. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass er 14 Centuries im Turnier gespielt hat. Er hat doch, glaube ich, 14 Centuries heute gegen John Higgins gespielt. Gefühlt zumindest. Er hat das komplett vorneweg dominiert. Und ich muss sagen, du hast recht, wenn du sagst, dass die Statistik ein bisschen gegen John Higgins, also ein bisschen unschön mit John Higgins umgeht an der Stelle. Aber er hatte auch keine andere Wahl. Er musste sich in dieses Match reinkämpfen, um irgendwie zu überleben. Und er hat meiner Meinung nach die erste Session mit Bravour überlebt, indem er da noch ein 4 zu 5 draus gemacht hat, weil das Ding hätte gut und gerne auch nach der ersten Session schon entschieden sein können.
Ja, ich erinnere mich auch dran, ne? Der John Higgins, der stand ja schon kurz vorm 1 zu 5. Und dann hat er sich nochmal darappelt und hat dann insgesamt echt nochmal, ja, der hat dann immer noch so den Frame geholt, wo man sich dachte, okay, wenn er den jetzt nicht holt, ist das Ding wirklich gelaufen, ja. Und das muss ja auch für Wu Yize so dann wieder ein bisschen frustrierend gewesen sein, weil dann spielst du so toll und du hast ja, also er hat ja so viele Frames zu null gewonnen. Ja, nicht, dass das im Snooker die wichtigste Statistik wäre, aber ich meine, der hat den John Higgins im zweiten Frame auf seinem Stuhl komplett sitzen lassen, im vierten, im fünften, im siebten und dann nochmal im zwölften. Und im allerletzten natürlich auch. Wahnsinn. Also der John Higgins hatte wirklich mit so vielen Frames zu tun, wo gar nichts für ihn ging. Und hat sich dann immer noch im entscheidenden Moment, ne, dann kam das 40er-Break oder sowas. Und das reicht halt dann auch, wenn du John Higgins bist. Aber es hat natürlich für den Matchgewinn nicht gereicht, weil Wiese da stabil geblieben ist, sich nicht hat frustrieren lassen, weil es vielleicht nicht ganz so schnell ging, wie er es vielleicht gerne gehabt hätte, aber es ging schnell genug. Und das wird er auch gemerkt haben, dass das Momentum wirklich seiner Seite ist. John Higgins hatte jetzt auch nicht, würde ich sagen, übermäßig viel Glück im Match, aber Wiese an manchen Stellen auch nicht, auch gegen Ende zu, ne, wo der eine Split überhaupt nicht funktioniert hat, obwohl er eigentlich alles richtig gemacht hat. Also so Momente gab es schon auch immer im Match, aber keiner von den beiden hat sich davon eigentlich beeindrucken lassen, was ich immer sehr beeindruckend finde. Und so hatten wir ein Match mit einem absolut dominanten Wiese und einem nadelstichsetzenden John Higgins. Und das war dann doch sehr unterhaltsam, weil immer wenn man sich dachte, okay, ja gut, jetzt, ne, dann boom, John Higgins wieder da. Und dann wieder, wow, um Gottes Willen, was für ein Break von Wiese, alles an der Schnur gezogen. Alles passt auf den Millimeter, es sieht so einfach aus. Ja, da könntest du dir eigentlich die Tascheneinläufe komplett sparen, Christian. Ne? Das könnte man virtuell gestalten. Da könnte man so eine Linie aufmalen mit so einem Laser. Die muss gar nicht, da brauchst du nichts Physisches hinmachen, weil das brauchst du nicht. Kannst dir das Material sparen, das geht eh mitten rein. Ja, es war alles nur Deko, ja, was normalerweise da so ein bisschen wackelt und klappert und so. Das braucht der Wiese nicht. Ist schon cool.
Es war wirklich sehr cool, vor allem, weil er am Abend in der zweiten Session dann auch genau da weitergemacht hat. Und wenn du sagst, die Nadelstiche kamen von John Higgins, dann muss man dafür die Abendsession spätestens widersprechen und sagen, die Nadelstiche kamen dann immer von Wiese. Weil wenn John Higgins den Spielball auch nur einen oder zwei Zentimeter nicht nah genug an die kurze Bande bekommen hat bei den Safeties, gab es einen gepfefferten langen Einsteiger von Wiese. Also der hatte heute eine Lochquote bei langen Bällen von 103%. Es geht einfach nicht besser. Und dann für mich der endgültige Schlusspunkt oder die endgültige Vorentscheidung, auch wenn es ja dann nochmal ein bisschen zu mehr Fehlern kam Richtung Ende des Matches, war natürlich die John Higgins Clearance von Wiese im 11. Frame.
Ja, das wird dem John wehgetan haben, ja. Da hat er eine 54 gespielt und der Frame war doch eigentlich gewonnen, aber war nicht. Ah, Christian, ich weiß nicht, wie hat er das gemacht, der Wiese? Ich verstehe es nicht. Weil der kam doch aus dem Breakbuilding, ne, 137 und sowas. Aber wie hat er denn das so hingebastelt, dass er sich den Frame noch geholt hat?
Ja, das ist, es ist wirklich beeindruckend. Aber es gibt dann halt so Tage, da passt einfach alles zusammen und so einen hat Wiese erwischt. Holt sich diesen Frame mit einer wirklich tollen Clearance. Da gab es sehr viele, die dann online auch drauf gingen und gesagt haben, Wiese macht jetzt John Higgins Dinge. Und dann kam die 80 quasi als, gewissermaßen endgültiger Sargnagel, wenn man so will. Und John Higgins konnte ab dem Moment eigentlich nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Er hat das dann sehr gut gemacht noch, aber man hatte eigentlich zu keiner Zeit das Gefühl, dass John Higgins da nochmal was machen kann, weil es dann auch zwischenzeitlich ein bisschen mehr nach Kampf aussah. Und auch die Körpersprache bei John Higgins hat mir da phasenweise nicht ganz so gut gefallen. Klar, es ist auch bitter, wenn du dann so einem deutlichen Rückstand hinterher rennst und dann merkst, okay, es passt hier nicht alles so gut zusammen, aber mit so viel Erfahrung, da muss er doch ein bisschen besser mit umgehen.
Naja, aber wie willst du denn damit umgehen, dass der schon wieder einen langen Einsteiger locht? Also hätte ich irgendwann auch keinen Bock mehr, mir das anzuschauen. Also gut, als Zuschauerin immer gerne, ne? Aber als John Higgins, ja, da denkst du, seit 100 Jahren spiele ich Snooker, ja, und Ja, dann, wenn der so spielt, dann kannst du ihn auch nicht schlagen. Also vielleicht hat dann John Higgins auch so eine mentale Statistik geführt und sich gedacht, das wird heute nichts mehr, Freunde. Aber er hat es ja versucht und er hat sich dann ja auch noch den 15. Frame geholt. Da kam er nochmal immerhin ein Break von der 53 für den John Higgins. Und das war dann auch wirklich schön anzusehen. Ich meine, ich versuche den, also ich merke schon, wir haben unterschiedliche Einschätzungen zu John Higgins und der Abendsession insbesondere. Ich versuche den nur so ein bisschen hier noch zu hypen, den guten John, damit die Leistung von Buise noch ein bisschen komplizierter aussieht. Weil der hat das halt so leicht aussehen lassen, aber das ist ja nie leicht, den John Higgins so in seinen Stuhl zu verbannen. Also auch wenn der vielleicht nicht ganz so gut drauf war wie gegen Stephen Maguire. Deswegen ist mir so ein Anliegen, den John Higgins hier wirklich besser darzustellen, als er in der Statistik aussieht, weil du hast ja immer das Risiko des mystischen John Higgins und seinen Clearances im Rücken, wenn du da auf einen langen Einsteiger gehst. Und die kamen halt alle. Bei Weezer. Die kamen alle. Lukas Kleckers, ne, als Kommentator, auch er fand das gruselig, ja. Bestes Wort eigentlich. Und dann denkst du dir, das kann doch nicht gehen. Wir haben ja schon Leute mit guten langen Einsteigern gesehen, ja, Neil Robertson und so. Zu dem kommen wir noch. Aber da ging ja alles. Das völlig verrückt. Und irgendwo schon die ganze Woche, weil mit der Taktik hat der ja jedes Match gewonnen. Ja? Also nicht, dass der keine Bandbreite hätte, aber. Wenn ich an jedes Match zurückdenke, dann waren es irgendwelche Einsteiger, die mir im Kopf geblieben sind, wenn es um Buise geht. Und die Frisur, aber vor allem natürlich die langen Einsteiger und die Breaks, die daraus entstehen, die mit dieser Laserpräzision gespielt sind. Und das auf eine nicht langweilige Art und Weise. Ich finde das ja manchmal auch langweilig. Bei Ding Junhui oder so, das ist mir zu glatt. Aber bei Buise, da ist so ein Umpf drin. Das gefällt mir.
Ja, ich will es auch gar nicht, ich will es ja gar nicht schlecht reden. Und vor allem, was ich bei Weezer auch beeindruckend fand, ist, wie konträr dieses Finale zu seinen ersten beiden Finals war, wo man wirklich sieht, der hat was daraus gelernt. Erstes Finale English Open gegen die Robertson, da lag er, keine Ahnung, 1-7 oder so nach der ersten Session hinten, ne, war so nervös, hat kaum was zustande gebracht, hat sich ja dann am Abend bravourös zurückgekämpft, hat es dann nur in Anführungsstrichen 7-9 verloren. Gegen Leipei Fan war er der haushohe Favorit und ist auch unglaublich nervös gewesen am Anfang, hat das Ding am Ende ja 5-9 sehr klar verloren gegen Leipei Fan. Und heute und vor allem das ganze Wochenende über eigentlich war davon nichts zu sehen. Der wirkte ja zu keinem Zeitpunkt nervös heute. Nicht ein einziges Mal. Also das Nervöseste war ja wirklich dann das Entgegennehmen des Siegerchecks. Ansonsten nichts davon zu sehen. Und die Faust dann auch, als er auf dem Weg zum Century zu 108 dann war. Also der hat vorweg gespielt, das ganze Match über komplett dominiert. Da sieht man, wie gut man aber dann eben auch lernen kann aus zwei so katastrophal schiefgelaufenen Finals, die er vorher hatte.
Ja, und da gibt es andere, die haben für diesen Lernprozess deutlich länger gebraucht. Grüße gehen raus an Jack Lesowski. Also, Weezer muss man eben auch lassen. Der hat sich jetzt direkt wieder runtergespielt von jeder Liste der besten Spieler, die noch keinen Titel haben. Also, da haben wir den quasi, die Tinte war noch nicht getrocknet auf der neuen, abgedateten Liste. Da ist der schon wieder runter. Muss man einen Tintenkiller schon wieder einsetzen. Also, das war schon sehr, sehr cool von ihm. Und ja, auch dies, also wie gesagt, die Szene am Schluss, die Siegerehrung bei der International Championship, ne, wir wissen, das ist ein epischer Roman in drei Akten. Das ist ein griechisches Theater. Es macht Spaß. Es dauert so lange, dass man schon sich fragt, ob das nächste Turnier schon angefangen hat. Und dennoch macht es Spaß, weil einfach zwar kein Konfetti da ist. Auch das habe ich gesehen, wurde angeprangert auf Social Media. Und das stimmt, ich bin ein großer Konfetti-Fan auch. Ich finde, vielleicht hätten wir so Blütenblätter nehmen können. Hätte ich einen schönen Touch gefunden, hätte ja zum Blumenthema auch gut gepasst. Aber diese Blumenkränze sind schon toll. Ich meine, den kannst du trocknen und dir für immer aufheben. Das würde ich zumindest machen an seiner Stelle. Und die passende Vase eben dazu. Also, das, ja. Und dann stand er da, ne? Und dann wollte er schon wieder weg. Und dann musste man ihn am Scheck festhalten quasi, damit noch das glamouröse Foto gemacht wird, bevor dann das Foto kam, auch mit seinen Eltern. Und ja, man hat es wirklich in seinen Augen gesehen, wie sehr er sich freut. Aber auch, dass er alles richtig machen will bei der Siegerehrung. Ne? Und also ich glaube, der ist jemand, der wird das jetzt erstmal noch eine ganze Weile verdauen, was da jetzt gerade wirklich passiert. Ich glaube, so ganz realisiert hatte er es noch nicht. Jetzt war leider so, dass wir das Interview nicht verstehen konnten. Aber hoffentlich kriegen wir noch so ein paar Kommentare von ihm übersetzt jetzt im Laufe des Tages. Wir sind jetzt sehr früh dran mit der Sendung nach dem Finale. Aber ich würde schon gerne wissen, was er gedacht hat zu dem Ganzen, was ihm da passiert ist. Oder was er hat passieren lassen mit unwiderstehlichem Snooker in der Woche.
Da gibt es einfach ein Bild mit Daumen hoch. So. Das muss
ja, das reicht doch. Das reicht doch.
Richtig. Kurz noch zur Bedeutung des Ganzen. 175.000 Pfund kriegt er jetzt damit mal eben so in die Tasche. Und das bedeutet, Wieser ist ab morgen Top-16-Spieler. Oder ab jetzt, je nachdem. Und damit ist der einzige aktuell bestehende Nicht-Wieser-Fan Chris Wakelin, der ist damit aus den Top 16 rausgefallen und wird in die Qualifikation müssen für die UK Championship. Das mal
das
so.
Das packt er. Aber ich muss auch noch mal, Christian, dich an deine Worte erinnern, weil du meintest, ne, der Kampf um die Top 16, der ist ja langweilig. Ja. Diese Woche, das war das Wort, was du verwendet hast, langweilig, weil es können ja eh nur noch zwei und so, hast du erklärt. Und ja, die müssten ja den Titel holen, müssten sie. Hat er, Christian, hat den Titel geholt.
Das hat er wirklich. Und ja, jetzt ist es auch ein bisschen spannender wieder, weil jetzt ist da einer mit mehr Preisgeld dabei. Jetzt kann Chris Wakelin versuchen, sich ins Masters reinzuspielen, zumindest wieder. Wobei, wer weiß, vielleicht wird es auch wieder weniger spektakulär, weil Ronnie O'Sullivan ja wahrscheinlich das Masters nicht spielen wird, aber ganz anderes Thema. Und worüber wir aber noch kurz sprechen müssen, ist, es bleibt einfach dabei, die Saison 25-26 ist unheimlich abwechslungsreich. 9. Finale, 9. unterschiedlicher Sieger, 17 der 18 Finalisten sind einzigartig dort, also im Sinne von nicht doppelt da gewesen, einzig Sean Murphy, doppelter Finalist. Es ist eine unglaublich abwechslungsreiche und tolle Snooker-Saison.
Absolut. Ich meine, gibt es ja auch schon die ersten Diskussionen. Es ist die beste aller Zeiten. Ich denke mir, da muss man das German Masters für abwarten, ist ja völlig klar. mir graut so ein bisschen vom German Masters. Ich denke mir, irgendwann muss diese Bubble doch auch platzen. Und dann haben wir wieder so eine Quali, wo sich eigentlich niemand qualifiziert. Fürs German Masters und sie dann 100 Leute auf der Straße fragen, wer Lust hätte, nach Berlin zu fahren, um ein bisschen Snooker zu spielen, oder? Also das, ich hoffe, dass es nicht passiert. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen was von dem Feenstaub abbekommen in Kontinentaleuropa auf unserem einzigen verbliebenen Turnier, ja, dass wir den Wiese da am Start haben und Konsorten, denn alles andere wäre dann schon ein bisschen traurig. Ich meine, was hatten wir auch in der Woche wieder? Zach Jurity, ne, mit dem Maximum Break. Es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, diese Saison. Und das haben wir auch ein bisschen verdient nach der letzten Saison, wo ja doch hier Karen Wilson, Judd Trump und dann mussten wir uns wieder herbeireden, dass es da ein Fernduell gibt und so. Das brauchen wir jetzt diese Saison nicht. Ich würde mir fast wünschen, dass jetzt mal wieder jemand anders von den Etablierteren so ein Ausrufezeichen auf den Tisch bringt. Mark Selby, ne? Hoffe ich ja seit mehreren Turnieren. Ne?
Das ist schon ewig kein Judd Trump-Titel mehr.
Ja, ganz genau. Also das, ich finde, jetzt beim Champion of Champions können die sich auch wieder ein bisschen austoben. wir werden es beobachten. Ja, also eine tolle Snooker-Saison bisher. Da kann man wirklich kaum meckern, tatsächlich. Also selbst wir, die wir es sehr gerne tun, haben da nicht so viel rum zu kritisieren, tatsächlich.
Läuft das Live-Scoring derzeit? Nein, Spaß. So, wir wollen gar nicht. German Masters hast du angesprochen und das ist ein ganz gutes Stichwort, denn ich mache mir ein bisschen Sorgen ums German Masters und zwar im Zusammenhang mit Neil Robertson. Da gab es ja ein bisschen Diskussion die Woche, weil Neil Robertson ja einer derjenigen war, die sich dann übrigens im Podcast mit Nick Metcalf, in den ihr unbedingt reinhören solltet, denn wer war da auch die Woche zu Gast? Genau, Kathi Hattinger. Also unbedingt reinhören. Da geht es um das Steve Dawson-Interview. Unfassbar gut. Und ich finde das so toll, dass du seine Views da immer, oder seine Listens in dem Fall, die Zahlen so in die Höhe schießen lässt. Also hört rein bei Kathi Hattinger und Nick Metcalf.
Dankeschön. Ja, das war eine absolute Ehre, in der gleichen Woche wie Neil Robertson bei Radio Snooker zu sein. Das war so nicht geplant, aber der Neil hatte ein Mitteilungsbedürfnis.
Genau, hatte nämlich zu den Taschen in Nanjing und die Also erstens, die Antwort, die WST darauf gegeben hat, ist so genial, weil die sich quasi genau das rausgesucht haben, wo Neil zugestimmt hat, nämlich, dass die Taschen ja allgemein diese Saison super sind. Also eigentlich 0,0 auf die Kritik eingegangen und nur das Lob mitgenommen. Und gleichzeitig hat man geschrieben, dass man Anpassungen macht und die kommen ausgerechnet in Berlin. Oh oh, das wird Diskussionen geben. Außentische, Taschen. Ach, der Reigen der Beschwerden für Berlin ist eröffnet.
Achso, dann haben wir das unterschiedlich gelesen, das Statement, weil ich dachte, die hätten darüber geredet, dass sie schon so Adjustments gemacht hätten. Ich dachte, die meinten damit, dass sie mal in Berlin die Tische so um 0,3 Meter verrückt haben in den letzten Jahren. Und das wäre irgendwie so ein großes Adjustment gewesen. Ah, okay. Also ich habe das jetzt gar nicht mal so unbedingt gelesen, dass sie jetzt dieses Jahr wieder was machen. Wobei, es wäre, glaube ich, nötig. Also wir haben alle noch Mark Allen im Kopf und der ist uns allen massiv auf den Sack gegangen beim German Masters in der letzten Ausgabe mit seinem Rumgenöle. Gleichzeitig muss ich sagen, dass mir privat doch noch zwei, drei absolute Top-Spieler auch gesagt haben, die jetzt, ne, die das etwas sensibler gehandhabt haben und nicht damit voll an die Presse gegangen sind, weil das mit dem German Masters kann man ja machen, ne? Kann man es ja machen. Saudi-Arabien ist alles super und wir geben auf gar keinen Fall ein kritisches Interview, auch wenn kein Licht da ist, braucht ja auch kein Mensch beim Snooker. Na, aber im German Masters, da kann man so richtig vom Leder ziehen, kann man seine Frustration mal loswerden hier mit den Spielsituationen. Wirklich. Also, nee, das haben eben nicht alle gemacht, sondern im Wesentlichen Mark Allen. Aber es haben schon andere auch ihre Kritik dann eben sensibler, interner, hinter den Kulissen geäußert und auch wirklich hinterfragt, ob sie nochmal spielen würden in Berlin. Also in dem Sinne ist schon auch ernstzunehmende Kritik da an dem Setup im Tempodrom, so sehr wir es lieben und nicht verlieren wollen. Es gibt schon auch immer mal wieder wirklich Leute, die sehr frustriert sind und die es sehr schwer finden. Andere, die sagen, es ist super schwer, aber es ist trotzdem toll, hier zu sein. Es ist eine dünne Linie, ne, die wir da laufen in Berlin und ja, ich bin gespannt, was es noch so an Ideen gibt, da vielleicht nochmal Sachen zu verbessern.
Wir werden es sehen, wir werden es beobachten. Weiter geht es auf der Main Tour übrigens nächste Woche bereits, dann mit dem Champion of Champions. Da wird John Higgins übrigens dabei sein, wo Yisa allerdings nicht. Der ist quasi jetzt schon der erste Qualifikant, neben Ding Junhui natürlich, fürs Champion of Champions 2026. Kurzer Blick vielleicht noch nach Doha, Kati. Wie sieht es da denn aus gerade?
Ja, in Doha. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir richtig über Doha gesprochen haben, da habe ich gesagt, dass jetzt der Richard Wienold und der Christian Richter sind ausgeschieden. Ne? Das war aber nur das erste von zwei Qualifikationsturnieren. Also my bad. Ne? Die hatten dann noch eine zweite Chance und die haben sie auch genutzt. Sind also beide in der Hauptrunde dabei. Es läuft auch ziemlich gut für Team Deutschland. Ja, da wurden schon Rückstände gedreht von Alex Wieder. Insbesondere 0-2 wurde zu einem 4-2. Auch Richard hat auf dann mal zur Abwechslung einen Entscheidungsframe auf die letzte Schwarze gewonnen. Gestern in einem sehr umkämpften Match. Es läuft gut, also das sind gute Ergebnisse bisher in der Gruppenphase bei den Herren. Ich kann nur sagen, das Turnier bleibt unübersichtlich. Also, ich dachte auch, die werden heute Matches, die finden jetzt doch gar nicht statt. Also ich weiß nicht so richtig, was da los ist. Ich kann empfehlen, an der Stelle wirklich auch dringend die KollegInnen vom Touch Magazine in Deutschland, die Imke und so, die haben nämlich wirklich von Anfang an auch den Überblick gehabt, im Gegensatz zu mir. Ich glaube, das ist die Schuld von dem Turnier, bin ich ganz ehrlich, weil wir haben begrenzte Ressourcen, uns einzulesen in die Tiefen und Untiefen eines komplexen Turniers und es wird einem alles andere als einfach gemacht bei der IBSF Weltmeisterschaft irgendwie durchzublicken, was hier eigentlich los ist. Also ich könnte jetzt nochmal Vorträge halten, wer dann jetzt noch weitergekommen ist und warum auch nicht. Und letztes Jahr war es nochmal anders. Genau, aber also wie gesagt, Touch Magazine, absolut top informiert, was das alles angeht. Lohnt sich auf Twitter auch zu folgen, der guten Imke. Und ja, wir bleiben dran, aber im Moment sieht das wirklich gut aus bei den Herren in der Gruppenphase. Außer ich habe jetzt mir wieder selektiv so einzelne Ergebnisse rausgesucht und insgesamt steht es in den Gruppen nicht gut, aber ich glaube schon. Ich bin optimistisch, Christian, dass da wirklich was geht für Team Deutschland dieses Jahr.
Wir werden es sehen. Also, Wieser gewinnt die International Championship und WST hat übrigens gerade ein herrliches Foto von Wieser mit der Trophäe gepostet. Der Kerl ist einfach ultra sympathisch. Also, tolle Woche, tolle Snookerwoche.
Oh, und wir ja, jetzt sehe ich es auch. Oh, Selfie mit Trophäe. Ach Mensch, mein Lieblingsspargel, Christian. Ach, herrlich. Ach, toll. Ja, also da sieht man Social-Media-Arbeit von, von WST, ne, da habe ich ja auch, war ich ja neulich auch mal ganz kritisch, und da habe ich jetzt auch nochmal nachgedacht und haben auch andere Leute gesagt, ne, so schlecht ist doch gar nicht, und da muss ich eigentlich, also auch wenn mir eben manche Aspekte doch sehr fehlen in der Interaktion und in Formaten, die ein bisschen ein bisschen lässiger sind, irgendwie ein bisschen ungezwungener, machen sie doch in den Standardsachen wirklich einen guten und mittlerweile auch schnellen Job. Und also gut, dass wir dieses Selfie sehen durften schon. Also ja, das lohnt sich. Das kriegt direkt mal ein Like.
Finde ich auch, habe ich auch gemacht gerade schon. Wie gesagt, ab morgen Champion of Champions in Leicester geht los, morgen mit der Gruppe um Judd Trump, Bayulu, Sean Murphy und Leipe Fan. Es ist ja immer Achtelfinale plus Viertelfinale dann am gleichen Tag für das jeweilige Viertel des Draws. Wir werden sehen, was da die Woche zustande kommt. Alle Teilnehmer sind Turniersieger. Also das fürs Champion of Champions dann auch wirklich den Namen entsprechend. Und wir werden das Ganze bei Total Clemens dann auch begleiten beim nächsten Mal. Und das waren jetzt 35 geballte Minuten zu Wuisas Triumph in Nanjing. Kathi und Chris sagen tschüss, bis dahin.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.